Hekigan Roku Nummer 89. Ungarns. Der ganze Körper ist Hand und Auge. Engos Einleitung. Wenn der ganze Körper Auge ist, dann siehst du nicht beim Sehen. Wenn der ganze Körper Ohr ist, dann hörst du nicht beim Hören. Wenn der ganze Körper Mund ist, dann sprichst du nicht beim Sprechen. Wenn der ganze Körper Geist ist, dann denkst du nicht beim Denken. Wenn du den ganzen Körper beiseite lässt und es keine Augen gibt, wie kannst du sehen? Wenn es keine Ohren gibt, wie kannst du hören? Wenn es keinen Mund gibt, wie kannst du sprechen? Wenn es keinen Geist gibt, wie kannst du denken? Wenn dir diese Sache vertraut ist, dann befindest du dich in der Gesellschaft der alten Buddhas. Aber wenn du die Gesellschaft der Buddhas beiseite lässt, mit wem solltest du dich im Zen üben? Das Beispiel. Ungarn fragte Dogo, was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all diese Hände und Augen? Dogo sagte, es ist wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Ungarn sagte, ich verstehe. Dogo sagt dazu, wie hast du es verstanden? Ungarn antwortete, der ganze Körper ist Hand und Auge. Dogo sagte, du hast gesprochen, aber du hast nur 1/18 der Wahrheit wiedergegeben. Ungarn sagte, wie würdest du es sagen? Dogo, der gesamte Körper ist Hand und Auge. Sergios Gedicht, zu sagen, das Ganze ist in Ordnung. Das Gesamte ist ebenfalls gut gesagt. Wenn du es begrifflich meinst, bist du Millionen Meilen entfernt. Wenn der riesige Phönix seine Schwingen ausbreitet, verschwinden die Wolken der 6 Richtungen. Seine Flügelschläge peitschen die Meere der 4 Reiche. So ist es, wenn man ein Staubkorn aufhebt. Viel Geblöke, aber wenig Wolle. Siehst du nicht? Die Juwelen im Netz reflektieren sich gegenseitig. Woher kommt das Auge des Stabes? Ich rufe, tut, tut. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Ein typischer Zen-Dialog. Ungarn fragt Dogo, was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all diese Hände und Augen? Der große Bodhisattva der Barmherzigkeit ist Avalokiteshvara. Avalokiteshvara hat verschiedene Darstellungen in Asien. In Indien ist er männlich, hat 1000 Augen. Und 1000 Arme und Hände. Mit seinen 1000 Augen kann er in alle Weltrichtungen gucken und schauen, wo es leidende Wesen gibt, denen geholfen werden kann. Und mit seinen 1000 Armen und Händen kann er dann tätig eingreifen und ihm helfen. Avalokiteshvara ist der Bodhisattva des Mitgefühls. In China verwandelt sich dieser Mann in eine Frau, Guan Jin. Und es gibt auch noch Zwischenformen. Wenn wir zum Beispiel rezitieren, heißt der Kanzion. Kanzion ist dann wieder männlich unter Umständen. Aber die Hauptdarstellungsform in China ist wirklich Guan Jin, eine weibliche Form. Das Interessante an Darstellung von Guan Jin ist, die sehen teilweise 1:1 aus wie Darstellung von Maria mit dem Jesuskind. Also die Darstellung als Mutter mit einem Kind. Das ist also der oder die große Bodhisattva der Barmherzigkeit mit den vielen Händen und Augen. Also, Ungarn fragt, was nützt dem, was nützen der all diese Hände und Augen? Dogo sagt, es ist, wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Nach Avalokiteshvara zu fragen, ist eine Einladung, sich in die hierarchische Welt des buddhistischen Pantheons hineinzubegeben. Insbesondere im Mahayana ist das ziemlich ausgearbeitet. Also es gibt nicht mehr nur einen Buddha, sondern es gibt viele. Und die wichtigsten sind die Dhyani-Buddhas. 5 Stück gibt es davon. Die repräsentieren auch die 5 Weisheitsaspekte. Und zu jedem von den Buddhas gibt es halt noch einen Bodhisattva, der ihm zur Seite steht als Adjutant sozusagen. Das heißt, zu jedem Buddha gehört ein Weisheitsaspekt und es gibt jeweils auch einen Bodhisattva, der dazugehört zu diesem bestimmten Buddha. Und einer von denen ist Avalokiteshvara, auch Hörer der Schreie der Welt genannt, weil er über ein wunderbares Gehör verfügt und damit die Schreie der leidenden Wesen hören kann, um sie zu retten. Das heißt, Avalokiteshvara ist die Abstraktion, könnte man sagen, von Mitgefühl. Ein Bodhisattva unterscheidet sich in der Sicht des Mahayana eigentlich dadurch von einem Buddha, dass er noch nicht fertig ist mit seiner Übung, sondern der Bodhisattva beschließt zu irgendeinem Zeitpunkt, dass er sich in Richtung auf die Erleuchtung bewegen will, aber er tut das nicht primär mit der Motivation, sich selbst zu retten, sondern er legt ein Gelübde ab, alle anderen Wesen zu retten, auf irgendeine Art und Weise. Bodhisattvas sind die Meister der geschickten Mittel. Das heißt, sie haben sehr viele Techniken gelernt, sehr viele Methoden gelernt, sehr viele Kniffe gelernt oder beherrschen sie, um Leute aus ihren Verhaftungen, aus ihrem Leiden herauszuholen. Ursprünglich war ein Bodhisattva ein Erleuchtungswesen, ein Wesen, was Erleuchtung sucht. Im Pali-Kanon wird der Buddha vor seiner Geburt als Shakyamuni, auch als Bodhisattva, bezeichnet. Aber das heißt in dem Kontext nicht ein Bodhisattva, der primär im Kopf hatte, alle anderen zuerst zu retten, sondern einfach jemand, der sich auf dem Weg zur Erleuchtung befindet. Im Mahayana hat sich diese Bedeutung etwas gewandelt. Der Bodhisattva ist quasi der Captain eines Schiffes und er geht, wenn das Schiff sinkt, als letzter von Bord. Women and children first, aber auch auf jeden Fall kommen alle anderen ans andere Ufer, bevor er in die Erleuchtung eintritt. Und die Theorie ist eben, der ein Bodhisattva legt irgendwann ein bestimmtes Gelübde ab und nach diesem Gelübde praktiziert er. Und er entwickelt die sechs Vollkommenheiten, die Paramitas eines Bodhisattva, mit denen er in der Lage ist, anderen zur Befreiung zu verhelfen. Und sich selbst lässt er dabei schön außen vor. Um sich selbst geht es ihm nicht, sondern es geht ihm nur darum, die anderen zur Befreiung zu führen. Ein Buddha dagegen hat seine Aufgabe schon erledigt. Ein Bodhisattva, der sein Gelübde erfüllt, ganz am Schluss, verwandelt sich dann in einen Buddha. Das heißt, man könnte sagen, ein Bodhisattva ist die Raupe eines Buddha-Schmetterlings. Noch nicht ganz fertig. In vielen buddhistischen Richtungen, zum Beispiel im Vajrayana, im tibetischen Buddhismus, wird sehr viel Wert darauf gelegt, selbst diesen Weg des Bodhisattva nachzuahmen. Das heißt, man macht wirklich Übungen, um den Erleuchtungsgeist zu erwecken, Bodhicitta. Und diese Übung besteht eigentlich darin, dass man genau das Gleiche macht, was die klassischen Bodhisattvas getan haben. Man versucht die Motivation in sich zu wecken, alle anderen Wesen zu retten, bevor man selbst in die Befreiung eintritt. Im Zen wird das so explizit selten formuliert, außer manchmal eben auch in den Texten, die wir rezitieren. Und es da heißt, wir geloben, alle Wesen zu retten. Das ist eigentlich das Gleiche. Das bedeutet, eigentlich wird auch im Zen von uns erwartet, so vorzugehen. Das heißt, wir retten nicht uns als Erste, sondern erstmal alle anderen. Und das hört man immer wieder von Leuten, die diesen Vers rezitieren müssen. Da lesen sind unendlich viele, ich gelobe sie alle zu retten. Klingt erstmal nach totalem Größenwahn. Wie soll ich das denn hinkriegen? Wenn wir anfangen zu sitzen, werden wir mit unserem eigenen Geist konfrontiert. Und erleben, wie viel Scheiße da schon drin ist, wie viele Probleme, wie viele Ichs, wie viele verkrustete karmische Strukturen, die sich dauernd wiederholen. Und alle diese Sachen, das fällt mir halt auf, insbesondere jetzt noch, wenn ich ein längeres Session mache, wenn sie nach ein paar Tagen so aufpoppen. Alle diese Sachen muss ich loswerden, bevor ich frei bin. Und ich kann mir, wenn ich mir das so angucke, schon gut vorstellen, damit bin ich eine Zeit lang beschäftigt. Das wird so schnell nicht klappen, dass ich diesen ganzen Kram, der in mir schief läuft, in Anführungsstrichen, diese ganzen Verhaftungen, diese Strukturen aufgelöst, befreit habe. Und jetzt wird mir also empfohlen, kümmere dich nicht drum, fang mal mit den anderen an. Ist das nicht die Einladung zum fröhlichen Projektionsbingo? Das heißt, ich sehe dann die Probleme bei anderen und versuche anderen zu helfen. Das heißt, ich beschäftige mich gar nicht mit mir selbst. Und, du warst aber unachtsam. Sei mal ein bisschen achtsamer. Schau mal tiefer in dich hinein. Wenn du dir anguckst, wie du jetzt gerade drauf bist, dann hat das Ursachen, weil du nicht loslassen kannst. Das macht dir ein super Rezept für Auseinandersetzungen in Beziehungen, das deinem Partner zu sagen. Ja, das ist das Wesen eines Bodhisattva. Dem anderen helfen. Und die eigene Einsicht ist ja nicht so wichtig, sondern man hilft ja dem anderen oder der anderen zuerst. Und dann kann man schauen, wie sich das entwickelt. So denken wir, ist das gemeint, alle Wesen zu erretten. Wenn man das so wörtlich versteht, dass alle diese Wesen, die zu retten sind, außerhalb von mir sind, unabhängig von mir existieren, eine objektive Existenz haben, außerhalb von mir, dann ist das natürlich absoluter Größenwahn. Das ist eine schöne Motivation. Aber in der Tat habe ich genug damit zu tun. In meinem Umfeld versuchen, halbwegs klarzukommen. Und es ist wahrscheinlich nicht zielführend, wenn ich anfange, mir die ganze Welt als Problem vorzunehmen. Einerseits, weil sie dafür zu groß ist und andererseits, weil die Gefahr besteht, dass ich meine Probleme einfach nur in die Außenwelt hinein projiziere und an mir selbst vorbeigehe. Das ist dann so, wenn das Helfersyndrom entsteht. Dass man sich um alle anderen Leute mehr kümmert als um sich selbst. Dann opfert man sich auf und dann fühlt man vielleicht auch, weil das mit unseren ethischen Vorstellungen auch ein bisschen vom Christentum geprägt übereinstimmt, dann fühlt man sich gut, hat das Gefühl, man macht das Richtige. Die meisten Leute werden klatschen, die dich ansehen. Und dich loben, vielleicht auch aus dem Grund, weil sie selbst diese Motivation nicht aufbringen könnten, aber Angst haben, das zu kritisieren, weil das könnte man ihnen dann nachsagen. Man kann also wirklich in so eine Sicht hineinkommen, dass es darum ginge, totale Aufopferung. Und glauben, das wäre der Weg des Bodhisattva. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist das ein Weg, der wirklich zur Befreiung führt? Ist das ein Weg, der andere zur Befreiung führt? Oder ist es ein Weg, der mich selbst zur Befreiung führt? Ob ich andere Leute auf diese Art und Weise zur Befreiung führen kann, erscheint mir doch ziemlich zweifelhaft. Wenn ich wirklich meine eigene Befreiung, so wie es das Mahayana-Ideal ist, ganz ans Ende stelle und mich nur um die anderen kümmere, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich mich selbst kennenlerne. Wenn ich mich selbst nicht kennenlerne, kann ich mich selbst nicht erkennen. Wenn ich mich selbst nicht erkenne, kann ich mich selbst nicht vergessen. Andersrum gesagt, auch wenn ich mir vorstelle, dass ich das tun könnte, alle anderen voranstellen, mich nur um sie zu kümmern und mich selbst vollkommen beiseite zu lassen, dann ist das nur eine Vorstellung. Denn durch so einen Entschluss verschwindet mein Ich auch nicht, sondern ich baue nur ein anderes Ich auf, ein Bodhisattva-Ich. Ein falsches Ich. Und was ich dann mit den anderen Leuten anstelle, ist eben auch sehr fragwürdig. Denn tatsächlich ist die Art, wie ich mit ihnen interagiere, von einem Ich geprägt, das mir gar nicht bewusst ist. Ich versuche jemand eine Medizin zu verschreiben für seine Krankheit, die gleiche Krankheit ist wie meine, aber ich weiß nicht mal, wie ich mit meiner eigenen Krankheit umgehen soll. Kann das funktionieren? Ist es das, was eigentlich gemeint ist, wenn wir sagen, alle Wesen retten? Und so kann man diese Frage eigentlich auch verstehen. Von Ungarn, was nützen dem großen Bodhisattva der Barmherzigkeit all diese Hände und Augen? Diese Fähigkeit, das Leiden anderer wahrzunehmen und diese Fähigkeit, anderen zu helfen für sich, reicht das? Wie funktioniert das? Wie kann das eingesetzt werden, damit etwas Heilsames entsteht? Und dann kommt sofort die Erkenntnis, da fehlt eine Art von Informationsverarbeitung. Ich sitze hier als Bodhisattva auf meinem hohen Sitz, schaue in die Welt, gehe um, kann alles sehen. Dann muss ich erstmal erkennen, was ist denn mit dem oder der Betreffenden los. Warum schreit der? Warum jammert die? Was ist da los? Was ist die richtige Hilfe für die betreffende Person? Ist das überhaupt eine Hilfe, wenn ich irgendetwas tue? Dahin gehen und Ei machen? Ist bei Kindern manchmal. Darf ich auf keinen Fall Ei machen, gilt für die meisten Erwachsenen, weil sie in solchen Situationen immer noch ein Kind sind, aber so tun, als wären sie erwachsen. Und ich muss also unterscheiden, was das richtige Handeln ist. Ich muss erkennen, was das Problem ist, und ich muss das richtige Handeln kennen. Also dazwischen muss irgendetwas passieren, was mir mit meinen Händen und meinen Augen noch nicht gegeben ist. Erkennen können, sehen können und handeln können allein ist noch nicht ausreichend. Dogo antwortet, es ist wie ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Das ist jetzt etwas, was vielleicht nicht besonders überzeugend wirkt als Frage, als Antwort auf diese Frage. Also wir haben jetzt dieses hochkomplexe System. Also wir haben da unseren Bodhisattva-Bot gebaut mit 1000 Kameras und ganz vielen Greifarmen. Und die Frage ist eigentlich, wie müssen wir die Software programmieren, damit er hilfreich agiert. Und da ich ja Softwareentwickler bin, bin ich eine schwierige Sache. Wird gar nicht so einfach sein, das Ding zu programmieren. Das ist ja auch tausende von verschiedenen Situationen, tausende von verschiedenen Menschen unterschiedlich reagieren. Ich muss die Hände so bauen, dass sie unterschiedlich hart zupacken können. Er hat ein kleines Kind anders anpacken als einen Erwachsenen. Wie kriege ich so etwas programmiert? Also, in Zeit vor der Programmierung, was muss ich alles lernen, um das hinzukriegen? Wie hat man das früher gemacht, wenn man systematisch Wissen verwendet hat? Dann hat man Wissen katalogisiert, gegliedert, geordnet und versucht, es wieder auffindbar zu machen. So wie ein Lexikon, Stichwort. So wie zum Beispiel eine Rezeptsammlung oder sowas aufgebaut ist. Da stehen dann irgendwelche Krankheiten drin, sind irgendwie sorgfältig sortiert. Und darunter steht dann immer Symptome, Ursache, Therapie für jede Krankheit. Also für 1000 Leute brauche ich schon mal ein Buch mit 1000 Einträgen für 1000 Leute mit unterschiedlichen Symptomen, Krankheiten, Therapie. Therapie ist das, was man dann mit dem Arm macht. Als ich neulich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, war das eines der pädagogischen Dinge, die sie sich ausgedacht hatten. Da gab es immer eine Sache mit einem Auge. Das Auge war Symptome, was siehst du? Und es gab tatsächlich die Hand, die zeigte, was du machen musst. Also genauso wie Arbeitstestwache. Was sind die Symptome, was siehst du? Und was tust du in der Situation? Also, für diese 1000 mal 1000 und noch mehr Wesen, denen ich begegne. Wenn ich denen systematisch helfen wollte, wenn ich genau wissen wollte, was zu tun ist in jedem einzelnen Fall, müsste ich ein gigantisches Kompendium an Wissen haben. Eine riesige Bibliothek. Und tatsächlich hat man die geschrieben. Das ist der Tripitaka, oder ein Teil davon, der große Korb buddhistischer Literatur, der all diese Erklärungsmodelle liefert, Theorien, wie man Wesen helfen kann. Viel, viel größer geworden als in der ursprünglichen Überlieferung im Pali-Kanon. Unglaublich viele Methoden und man muss sein ganzes Leben lang damit verbringen, das zu lernen, wie das geht. Also, wäre Dogo korrekte Antwort gewesen, der große Bodhisattva der Barmherzigkeit sollte vor allem einmal buddhistische Psychologie studieren, so ungefähr 1000 Semester, und vielleicht ein Praktikum machen bei jemandem, der das schon kann. Vielleicht den Buddha fragen, der ja alles weiß in Bezug auf diese Dinge. Und dann kann er sich vielleicht so langsam daran tasten. Aber Dogo sagt, es ist wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand sein Kopfkissen glättet. Das heißt, er verweist nicht darauf, auf etwas, was man lange und umständlich lernen muss, um sicher zu sein in der Welt, weil man eine genaue Landkarte hat, wo genau drin steht, da musst du jetzt links abbiegen. Fährst du noch zwei Ecken weiter, auf der rechten Seite ist eine tote Katze und das ist dann eine Wohnung oder sowas. Keine genaue Wegbeschreibung, sondern ein Mann mitten in der Nacht glättet sein Kopfkissen. Da ist eigentlich überhaupt kein Wissen vorhanden. Nix. Kein Nachschlagen. Kein Aufsuchen, kein Herausfinden, was ist jetzt das Symptom, was ist die Therapie, wie machen wir das am besten, sondern eine Tat, die von sich aus geschieht. Leute, die noch nie sich damit beschäftigt haben, wie man Roboter programmiert, würden denken, dass das viel einfacher ist. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich schwieriger, einen Roboter dazu zu bringen, dass er ein Kopfkissen geglättet kriegt. Es hat sehr lange gedauert, bis man diesen Biestern beigebracht hat, einfach nur einen Toast mit Butter zu beschmieren. Wir sehen immer diese Industrieroboter, die irgendwelche technischen Aufgaben machen, aber die sind relativ einfach. Die fahren auf Schienen, die haben ganz genaue Verfahrwege. Wir haben immer genau das gleiche, genau den gleichen Werkstoff in der gleichen Konsistenz und das alles wird darauf optimiert, dass der Roboter immer mit genau den gleichen Materialien zu tun hat. Sobald Sachen abweichen, ist es zumindest klassisch, das ändert sich natürlich jetzt ein wenig mit der Entwicklung der Technik, aber klassisch ist es so gewesen, unglaublich schwierig, einen Roboter beizubringen, auf zwei Beinen zu laufen, oder einen Roboter beizubringen, zusammen mit einem Computer sich selbst in einem Raum zu orientieren. Wenn man das gesehen hat, was die Ergebnisse waren, denkt man, das ist jetzt die Creme der Ingenieurskunst, dieses Ding, was jetzt erstmal nach vorne fährt, irgendwo gegenfährt, zurückfährt, 10 Grad nach links setzt, wieder nach vorne fährt, wieder gegen eine Wand fährt, wieder zurückfährt, nochmal versucht, 10 Grad nach links zu fahren, klappt immer noch nicht und so weiter und so fort. Total dämlich. Also das, was wir als einfach beschreiben, ist eigentlich gar nicht so einfach. Wenn man versucht, so etwas zu programmieren, ist das hochkomplex. Es ist viel einfacher, eine Datenbank zu schreiben, wo all das drinsteht, was ich gerade sagte. Das gibt es seit Ewigkeiten. Dafür sind Datenverarbeitungsmaschinen optimiert. Für das spontane Interagieren mit der Wirklichkeit, das ist schwierig. Und genau das wird hier beschrieben. Das ist eine total spontane Aktion. Man wacht mitten in der Nacht auf, merkt irgendwie, stimmt was mit dem Kopfkissen nicht, streicht es einfach glatt. Also, zum großen theoretischen Problem, was Ungarn aufwirft, hat Dogo nur die Antwort. Ich könnte sagen, vertraue auf die Macht. Wenn man in Star Wars bleibt, vertraue darauf, dass du die Fähigkeit schon hast. Das ist das, was im Mittelpunkt der Zen steht und auch der Zen-Ausbildung, das ganze Chor am Zeugs. Da denkt man ja auch, Herrgott nochmal, wie soll ich das verstehen? Diese uralten chinesischen Geschichten hat nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun. Ich war noch nie in einem Kloster. Die kommen hier mit irgendwelchen komischen Begriffen. Wie soll ich das verstehen? Und so gehen wir dann auch mit diesen Problemen um. Wir versuchen nämlich genau das, was wir denken, was dem Bodhisattva fehlt. Wir versuchen uns Zugriff auf eine Bibliothek zu verschaffen, wo das drinsteht. Eine Bibliothek sind unsere bisherigen Erfahrungen, da steht schon ganz viel drin. Wurde seit unserer Schulzeit, oder eigentlich seit wir ein Ich-Bewusstsein entwickelt haben, ganz viele Sachen reingeschrieben. Und da gucken wir jetzt erstmal nach, wenn wir mit einem Problem konfrontiert werden. Wenn es da nicht drin steht, sagen wir, ich kann es ja nicht wissen. Dann gehen wir vielleicht an den Bücherschrank. Oder wofür diese Sachen auch geschrieben wurden. Oder wir schauen in die Kommentare von Sekida zu den Koran. Ich brauche mehr Informationen. Ich bin nicht handlungsfähig. Ich brauche mehr Informationen. Wenn ich mehr Informationen bekomme, dann kann ich das Richtige tun. Wenn das so wäre, dann würden Zen-Lehrer von euch, wenn ihr zum Dachsein kommt, etwas Unmögliches erwarten. Weil ihr müsstet dann eigentlich ein buddhistisches Studium machen, bevor ihr jedes Koran anfangt. Und ihr müsstet zumindest eine gründliche Literaturrecherche machen und all diese Dinge verstehen. Machen wir aber nicht, sondern wir sagen eigentlich das Gleiche wie Dogo. Es ist, wie wenn ein Mann mitten in der Nacht mit ausgestreckter Hand seinen Kopf gegen die Lettet. Du hast jederzeit die kompletten Fähigkeiten, das komplette Wissen, die komplette Erkenntnisfähigkeit, die du brauchst, um die Probleme, mit denen du konfrontiert bist, zu lösen. Ich verstehe, sagt Ungarn. Was hast du verstanden? Der ganze Körper ist Hand und Auge. Ja, die Frage ist, hat Ungarn das wirklich verstanden? Worin besteht sein Verstehen? Wenn Ungarn das dahingehend verstanden hat, wie ich es gerade erklärt habe, hat das falsch verstanden. Denn das bedeutet, er ist wieder in einer Art der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, mit Problemen, die von außen ist. Heißt, sich in ein Modell hineinbegeben, wo die Fähigkeit, ein Problem zu lösen, darauf beruht, dass man vorher Wissen erwirbt. Das sagen wir normalerweise meistens, wenn wir sagen, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden heißt, ich habe irgendwo eine Erklärung nachgelesen mit einer bestimmten Sequenz von Aussagen, Verknüpfungen, logische Verbindungen. Und wenn ich das alles zusammenbringe, sage ich, ja, genau, ist logisch. Ja, habe ich verstanden. Deswegen machen wir das so. Wenn Ungarn das in dieser Weise so verstanden hätte, hätte er es eben nicht verstanden. Deswegen fragt Dogo nach, wie hast du es verstanden? Ungarn antwortet, der ganze Körper ist Hand und Auge. Kann man jetzt so interpretieren? Interpretieren ist immer falsch, also falls ihr dieses Koran irgendwo mal lösen sollt, könnt ihr das gerne wiederholen, aber es funktioniert nicht. Kann man so interpretieren, als Körper bestehend aus Hand und Auge, das, was da ist, ist ausreichend. Es fehlt gar nicht dieses Wissen. Das ist schon alles, was ihr braucht. Dann kommt im Nachgang noch ein bisschen Haarspalterei, würde ich mal sagen. 1/18 der Wahrheit, würdest du sagen, der gesamte Körper ist Hand und Auge. Aber das ist der entscheidende Punkt. Die grundlegende Aussage im Zen ist, du musst kein externes Wissen erlernen, deinen Geist mit irgendwelchen Theorien auffüllen, um zu verstehen, was heilsam ist, was du tun musst, um alle Wesen zu erretten. Was es bedeutet, alle Wesen zu erretten, das ist etwas, was ich eben auch nicht aus Büchern lernen kann oder aus irgendwelchen Mahayana Sutras, sondern etwas, was ich in mir selbst erkennen kann. Und die Aufgabe, die uns gestellt wird, ist, der große oder die große Bodhisattva zu werden und unsere Hände und Augen und unsere angeborene Fähigkeit, richtig damit umzugehen, auch uns selbst und andere anzuwenden. Vielen Dank.